Es ist Mittwoch, der 27. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich begrüße wieder einen alten Freund unserer kleinen Show. Er ist Journalist, er ist Bestseller-Autor und er ist viel gefragter Kolumnist. Zuletzt hat er von sich reden gemacht, weil er ein paar sehr kluge Kolumnen in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Da ist er mir zumindest aufgefallen. Und da dachte ich mir, jetzt soll er mal bei uns wieder auffallen. Hasnain Kasim, herzlich willkommen zurück.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist. Du bist ein Freund der Musik. Deswegen wirst du mit großer Begeisterung auch zur Kenntnis genommen haben, dass der DFB seine Torhymne geändert hat. Also 70.000 Menschen haben eine Online-Petition unterzeichnet und sie haben sich als Torhymne der deutschen Nationalmannschaft Major Tom von Peter Schilling gewünscht. Und das ist direkte Demokratie. Da hat der DFB gesagt, jawohl, ihr wünscht euch das, ihr bekommt es. Und dass die deutschen Fans diesen Song am gestrigen Abend mehrfach gehört haben, darüber werden wir gleich noch im Detail reden. A, was hältst du von dieser Form der Fanbeteiligung? Und B, ist es ein Lied, das du dir auch als Torhymne gewünscht hättest?
Also grundsätzlich ist es natürlich super, dass überhaupt gehört wird darauf, was die Menschen sich wünschen. Und das Lied ist natürlich spitze. Ich meine, ich glaube, wir sind ähnlich alt und das ist natürlich ein Lied unserer Kindheit,
ja,
oder? Ich meine, das ist doch ein Lied, wo
total, wir
mitgesungen haben und mitgefeiert haben. Und das sind die ersten Partys als Kind. Also das ist ein Lied, das ist total großartig. Ich finde das super, es passt. Und ich bin da total begeistert von diesem Lied, obwohl ich ja eigentlich gar nicht so ein Fußballfan bin.
Ja, das ist ja, also ich finde es auch, ich habe es witzigerweise gestern noch gehört, als ich mit meiner Tochter und mit Niki, liebe Grüße, auf den Hamburger Dom, also auf den Rummel gegangen bin. Ähnlich dem Prater, wie du es aus deiner Stadt Wien kennst. Und da lief es am Musikexpress. Also der Raupe, ja. Und es ist ein Lied, das ich sonst zuletzt wahrgenommen hatte, weil eine Grundschulfreundin meiner Tochter es immer als Lied hören wollte, wenn wir gemeinsam im Auto rumgefahren sind, will sagen, es ist generationsübergreifend ein Hit. Und es ist natürlich fantastisch, wenn so etwas man möchte in diesem Falle eine Fußballallegorie aus der Tiefe des Raumes, also aus dem Bauch des Fans kommt und eben nicht diese generische Kacke, die immer produziert wird vor großen Turnieren, so wenn man sagt, welche Versatzstücke brauchen wir, um das Ganze zu einem Hit zu machen. Also immer oe, oe, oe und heute fliegen wir gemeinsam, sondern das ist im Grunde genommen ja schon aus dem Bestand. Und wenn das dann so nach oben gespült wird, das ist eigentlich das Schönste und schön, dass das dann so möglich ist. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
Absolut. Nein, und vor allen Dingen sind das halt, wie gesagt, Kindheitserinnerungen, die da wieder hochkommen. Sowas mag ich.
Der Trick der Woche.
Vielleicht kommen da jetzt auch Kindheitserinnerungen wieder hoch, denn wir begehen bereits am heutigen Mittwoch mit RTL ein religiöses Fest, ein Hochamt. Ich zitiere den Kölner Express. Wenn Kalli Jesus beim Bäcker trifft, wird die Passion so peinlich wie beim letzten Mal. Trotz der kompletten Verrisse der ersten Peinlich-Passion vor 2 Jahren lassen sich auch in diesem Jahr wieder große Namen wie Hannes Jänicke oder Francis Fulton Smith auf das bunte Osterspektakel von RTL ein. Ja, heute Abend, da findet die Passion bei RTL statt. Also eine Mischung aus Voraufmerksamkeit, Aufzeichnung und Live-Event. Diesmal live aus Kassel, live aus der Kasseler Innenstadt. 100 Freiwillige werden dann das 250 Kilogramm schwere Lichtkreuz durch die Stadt der Künste tragen. Tickets, um an der Prozession teilzunehmen, gibt es längst nicht mehr. Es ist ein Riesen-TV-Ereignis. Vor 2 Jahren gab es das schon mal. Das war dann in der Essener Innenstadt auf der Rüttenscheider Schlemmermeile. In diesem Jahr spielt Ben Blümel Jesus. Jenny Elvers spielt eine blinde Bettlerin. Dabei sind auch Nadja Benaissa, sie spielt zum Beispiel Maria. Jimmy Blue Ochsenknecht spielt, wenn ich mich nicht irre, Judas. Und der Erzähler ist Hannes Jänicke. Und Rainer Kallmund ist auch Teil des Ganzen. Stell mir das dann vor, wenn dann so Kalli sagt, mein lieber Jesus, es tut mir leid, das mit dem Abendball, ich habe nicht gewusst, ich habe schon mal alles gefressen, was auf dem Tisch stand. Ihr seid zu spät gekommen. Also, du siehst, ich bin schon voll im Fieber. lieber, ich werde es mit Niki heute Abend gucken. Wir können offen reden. Ist es etwas, wo du dir den Timer für stellst und sagst, das darf ich nicht verpassen?
Also, da wir ja offen reden können, sage ich ganz klar nein. Das ist ähnlich wie beim Fußball. Auch das ist einfach nicht mein. Wir haben heute zwei Themen, das ist ja komischerweise, aber das ist nicht mein Thema. Ich meine, ich bin ja christlich aufgewachsen und aber protestantisch.
Ja, in Oldenburg, wenn ich mich nicht irre, ne? Da irgendwo oben, doch an der Küste.
In Oldenburg bin ich geboren, aber im alten Land in Holland-Thielenfleet im Dorf groß geworden. Das ist halt protestantisch, der ganze protestantische Norden.
Ja, aber gibt's denn nicht irgendwie auch was Schönes, so was Protestantisches, was ich dir anbieten könnte? Irgendwie Luther mit seinen 95 Prothesen da in Wittenberg oder wo das war? Das ginge doch auch, ne? Da ist doch einiges drin.
Oder eben Krippenspiel Weihnachten. Da bin ich immer der Dunkle von den Heiligen Drei Königen. Das passt super.
Ja, in deinem Falle kommt ja auch Blackfacing nicht in Frage. Du wirst ja schon dunkel angeliefert. Insofern kann sich ja theoretisch wirklich niemand beschweren, oder? Oder wo sind wir da gerade? Ich weiß es ja nicht. Klär mich auf.
Ich habe mich beschwert, weil ich lieber Jesus hätte sein wollen, aber...
Okay, pass auf. Also du wirst dich jetzt noch ganz kurz durch ein, zwei Themen quälen müssen, die jetzt dir nicht so liegen, aber dann hast du es auch hinter dir. Ich verspreche es dir. Es ist ja manchmal immer das Problem, wenn man so einen News-Podcast macht und dann hast du halt Gäste, die müssen ja, das beim Golf sagt man, spielen, wo er liegt. Weißt du, du musst halt das nehmen, was der Tag so bringt. Da musst du jetzt einfach durch.
Die Schlagzeile des Tages.
Spiel gegen Holland gedreht. Pinke Party. Die Bild-Zeitung jubelt. Die deutsche Nationalmannschaft feiert nach dem Sieg gegen Frankreich ein 2:1 gegen Holland. Die Heim-Europameisterschaft kann kommen. Beim überzeugenden 2:0-Sieg gegen Frankreich hatte die Nagelsmann-Elf schon. Nagelsmann ist übrigens, hat jetzt nichts mit der Passion und Jesus zu tun. Das ist der aktuelle Bundestrainer. Ich will es dir nur gesagt haben. Schon nach wenigen Sekunden geführt. Diesmal tritt Holland erst auf die Euphoriebremse. Depay fängt einen Mittelstädt-Pass ab und hebt den Ball in die Mitte. Bla 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 bla. Stimmungsdämpfer, aber es wird das Spiel gedreht. Also der lange Rede, kurzer Sinn. Mittelstädt hat seinen Patzer ausgeglichen, Sensationstor gemacht und Füllkrug als Joker macht das 2:1. Und lass mich dir sagen, mein lieber Hasnain, es war ein überzeugender Auftritt der deutschen Nationalmannschaft und jetzt geht es schon fast in den Bereich der Science Fiction. Schon der zweite hintereinander und nicht wenige hatten erwartet, dass nach dem tollen Sieg gegen Frankreich die deutsche Seele ist dann ja so, dass man sagt, so, jetzt sind wir wieder wer? So, jetzt, wir werden Europameister. Und dann fällt das erste Gegentor gegen die Holländer und heißt es, ach, die Arschlöcher, wir brauchen da gar nicht hin. Ich weiß nicht, du lebst ja in Wien. Wie nimmst du die Wiener, Klammer auf, Fußball, Klammer zu, Seele wahr? Sind die auch in der Lage, so zwischen dieser totalen Euphorie und purer Wut auf die Trottel binnen kürzester Zeit hin und her zu schwenken?
Ja, sind sie, wobei der österreichische Fußball ja doch schon irgendwie ein Elend war. Ich meine, man hat immer irgendwie, wie gesagt, ich kenne mich mit Fußball nicht aus, ich glaube, man hat immer Cordoba, ist das was mit,
ja, ja
das 1954, glaube ich, ja. Ich weiß nicht, ob das Jahr
78,
stimmt.
78.
Von mir aus auch das, ja, 54 war Weltmeisterschaft, genau. Also auf jeden Fall lange, lange her, da hat man immer drauf rekurriert und so sich gefreut. Es gibt hier in meiner Nachbarschaft einen Laden, so ein Fußball, für Fußballfans für Österreicher und da habe ich mir gefragt, wer geht da um Himmels Willen hin und kauft da ein? Aber man muss ehrlicherweise sagen, in den vergangenen Monaten und Jahren haben die ja ganz schön sich gemausert. Und die haben ja auch zum Beispiel Deutschland, glaube ich, geschlagen.
Ja, 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 ja.
Und heute haben die ja beim Fußball, also war ja auch ein Spiel, Österreich gegen Türkei, 6:1 heute.
Das ist wirklich beachtlich.
Österreich-Türkei ist natürlich eh auch schon ein aufgeladenes Spiel. Mhm. Also das ist bestimmt toll. Ich habe es nicht gesehen, aber das Ergebnis ist toll.
Kann ein Spiel gegen die Türkei jemals nicht aufgeladen sein? Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal fragen.
Ja, das kommt immer darauf an, wer gegen die Türkei spielt. Ich glaube, Türkei gegen Pakistan zum Beispiel wäre jetzt nicht aufgeladen. Da würden die Pakistaner sich wahrscheinlich freuen sogar, wenn die Türken gewinnen. Aber
ja, das ist richtig. Naja, aber du hast es natürlich richtigerweise gesagt. Also gerade Türkei und Österreich, das waren zuletzt zwei Gegner, gegen die deutsche Nationalmannschaft wirklich todesbeschissen ausgesehen hat. Und dass da jetzt wiederum Österreich die Türkei 6:1 abfertigt. Ich gehe davon aus, Erdogan lässt morgen den österreichischen Botschafter kommen. Also das wird natürlich nicht folgenlos bleiben. Das ist ja wohl völlig klar, oder? So geht's ja noch nicht. Also die Deutschen sind auf jeden Fall tatsächlich jetzt wirklich in einer guten Form. Das kann man wirklich sagen. Zwei hochklassige Gegner. das macht Lust. Und ich muss wirklich sagen, die Deutschen sind sehr schnell in der Lage, sich aus einem Stimmungstief auch wieder rausreißen zu lassen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Eigenschaft in dem Laden, wo ich in meinem Stammladen, also liebe Grüße an die Taverna Romana, die Forelle schmeckt nach wie vor hervorragend, ist allerdings auch durch den nicht geringen Anteil von Rauchern in dem Laden dann auch sehr schnell eine Räucherforelle. Da habe ich es auch mal wieder festgestellt, was es bedeutet, wenn man in der Regel nur in Läden unterwegs ist, in denen nicht mehr geraucht wird. Und da kommst du aus dem Laden nach Hause und denkst so, ui, das ist aber tatsächlich geruchlich anders. Also sind so Begleiterscheinungen, die man dann nebenbei... Also das Turnier kann kommen, sagen wir es mal so.
Unterm Radar.
Waren bis vor kurzem die sogenannten RKI-Protokolle. Die Zeit titelt FDP fordert Enquete-Kommission zu Corona-Krisenmanagement. FDP-Generalsekretär Bijan Jirsarai hat sich für die Einsetzung einer Enquete-Kommission des Bundestags zur Politik in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Die jetzt öffentlich gewordenen Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts zeigten noch einmal deutlich, wie notwendig dies sei, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Zitat: Zur Aufarbeitung der Pandemie ist jetzt eine Enquete-Kommission dringend notwendig, um die begangenen Fehler klar zu benennen und künftig zu vermeiden. Dafür sei eine Veröffentlichung sämtlicher Protokolle des RKI-Krisenstabs notwendig. Auch Teile der Politik müssten dann ihre Rolle während der Pandemie erklären. Du wirst das ja mitbekommen haben, dass Teile jetzt der RKI-Protokolle geschwärzt an die Öffentlichkeit geraten, klingt so ein bisschen nebulös. Also es wurde erfolgreich geklagt von einem Blog. Multipolar ist das Online-Magazin. Und daraus hervorging, dass speziell im März 2020 schon sehr um Lösungen und Erkenntnisse gerungen wurde, sagen wir es mal vorsichtig. Und ich weiß nicht, wie du die allgemeine Lesart der letzten Tage wahrgenommen hast. Wir befinden uns jetzt in der interessanten Phase. Ich fand das auch schon interessant zu sehen, was da so drin stand und zu erkennen, dass man da, also wir reden über den März 2020, ja, also die Frühphase der Pandemie, und dass man sich da natürlich nicht im Klaren darüber war oder nicht sicher war, ob FFP2-Masken was bringen oder ob zum Beispiel auch, also der Lockdown nicht wirklich größeren Schaden erwirkt als Corona selbst. Und die Lesart, die jetzt teilweise schon überall zu lesen ist, aha, das ist der Beweis, die Maßnahmen waren falsch und hätten wir das mal alles nicht gemacht, Corona war dann doch harmloser. Also es kippt dann von einem Extrem ins andere. Also du hattest vorher irgendwie so die allgemeine Stimmung, dass man sagt, ja, die Maßnahmen waren gut und richtig, haben uns gut durch die Pandemie gebracht, jetzt ist das Ding draußen und man sagt, aha, ist der Beleg, es war vielleicht doch vieles sehr falsch. Und irgendwo, also ich will nicht sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte, aber man muss dann schon auch das alles wieder ein bisschen in den Kontext setzen und sagen, Leute, das ist vom März 2020, das ist nicht der Beleg dafür, dass jetzt grundsätzlich alles falsch war. Es zeigt nur, wie sehr dann auch da um die Lösung gerungen wurde. Aber was nochmal auf die Enquete-Kommission, und dann ist mein ellenlanger Monolog auch durch, um nochmal auf Jirsarai zurückzukommen, wie gut und richtig siehst du das eigentlich, dass es das geben soll?
Also ich halte das schon für wichtig, dass man das aufarbeitet. Und ich halte auch diese Forderung für richtig. Vor allen Dingen, weil ich sehe, ich bin im vergangenen Jahr vor allen Dingen ganz viel durch Deutschland gereist. Ich wohne in Österreich, aber bin viel durch Deutschland gereist. Und ich habe so den Eindruck, eigentlich spielt Corona überhaupt keine Rolle mehr. Also man sieht kaum noch Leute, die Maske tragen und so weiter. Und auf der anderen Seite tauchen aber plötzlich diese ganzen Kritiker wahnsinnig laut wieder auf. Gerade im Moment, jetzt durch diese Protokolle. Ja. Aber auch vorher schon, die nutzen das so als politisches Momentum. Und ich glaube einfach, um denen auch den Wind aus den Segeln zu nehmen und dann auch ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, es war nicht alles schlecht damals, aber es war auch nicht alles richtig. Und es war natürlich in einer Situation, so wie du sagst, natürlich 2020 hatten wir nicht den Wissensstand von heute. Da hat man gerungen, war sich noch unsicher. Und ich kann jeden Politiker, jede Politikerin verstehen, die damals gesagt haben, machen wir jetzt Lockdown oder nicht. Aus heutiger Sicht würde man sagen, verrückt. Also viele Dinge würde man gar nicht mehr so machen. Aber damals war es halt so und das muss man halt einordnen, und ich glaube, das kann man nur, indem man das aufarbeitet.
Sehe ich auch so. Und das meine ich halt eben. Ne? Also was jetzt über diese RKI-Protokolle natürlich auch immer stärker durchschlägt, ist diese tiefe Unzufriedenheit bei vielen, dass einiges auch so monolithisch nach außen gegeben wurde. Das ist jetzt die Wahrheit und das wird jetzt so gemacht. Und das, ne, wir reden jetzt nicht über die aggressiven Gänsefüßchen Querdenker. Aber es gibt ja viele, die mit den Maßnahmen gehadert haben, die das in Zweifel gezogen haben, die gesagt haben, und die haben vor allen Dingen, glaube ich, sich massiv dadurch an- und abgestoßen gefühlt, dass es mit so einer unglaublichen Wucht einer gefühlten Masse geschehen ist. Und wenn man sagt, ja, aber Leute, seid ihr euch sicher, dann bist du natürlich super schnell, wie man das aus anderen Diskursen auch kennt, in eine Ecke gestellt worden. Muss noch nicht mal zwingend die Rechte sein, es kann einfach nur die Doofmanns-Ecke sein. Und die haben natürlich jetzt das Gefühl, aha, guck mal, jetzt zieh doch mal die Protokolle. Das war halt eben nicht alles immer so klar und so eindeutig. Und deshalb sehe ich es genauso wie du, halte ich es für richtig, dass man diese Enquete-Kommission gründet und dass man sauber aufarbeitet. Weißt du, wir haben ja parallel ja auch das Demokratiefördergesetz und das mag jetzt in seiner Ausgestaltung durchaus fragwürdig sein, aber gibt es nicht etwas, gerade jetzt, wie viel mehr kann man die Demokratie stärken durch etwas, was man jetzt veranlasst, dass man nämlich sagt, wir arbeiten das sauber auf. Denn der Zweifel an demokratischen Entscheidungen und an der Demokratie ist ja auch gerade in dieser Zeit entstanden, in der man das Gefühl hatte, es gibt eben nicht diese Beteiligung und es gibt eben nicht die Möglichkeit, da auch sein Zweifel einzubringen, weil das halt einfach alles aufgrund des Zeitdrucks dann, wie gerade schon gesagt, so monolithisch dastand. Und die Demokratie zu fördern, das ist, glaube ich, auch über so eine Kommission dringend geboten. Denn viele haben ja auch Gerechtigkeit und Transparenz verdient, mit der es ja phasenweise nun jetzt auch nicht immer so ganz weit her war. Ja. Zumindest subjektiv. Klar.
Gucken mal, wer da spricht.
Was passiert ist, war zu viel. Charlotte Knobloch fordert Rauswurf von Ministerin Claudia Roth. Das schreibt der Fokus nach den Antisemitismus-Skandalen bei der Documenta und der Berlinale. Hält die Präsidentin der israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Charlotte Knobloch Kulturstaatsministerin Claudia Roth für eine Fehlbesetzung vom Nachrichtenmagazin Fokus gefragt, ob sie Roths Entlassung fordere, antwortet Knobloch: Ich finde, darüber sollten die Verantwortlichen in der Bundesregierung sich jetzt ernsthaft Gedanken machen. Ich bin damit zwar wirklich nicht glücklich, aber was passiert ist, war einfach zu viel. Also zunächst muss man dazu nochmal sagen, also es ist ja schon mal ein Unterschied. Also Charlotte Knobloch fordert ja jetzt, also die ruft ja nicht den Fokus an und sagt, soll bitte die Bundesregierung Claudia Roth rausschmeißen, sondern der Fokus sagt, soll man die rausschmeißen, und sie sagt, man sollte mal darüber nachdenken. Das ist ja auch schon mal ein Unterschied. Aber jetzt mal grundsätzlich, ist der Gedanke denn richtig, Claudia Roth ihres Amtes zu entheben?
Na, ich finde, dass man nach diesen zwei Skandalen natürlich darüber reden muss. Ich finde, dass man grundsätzlich jeden Politiker und jede Politikerin immer wieder in Frage stellen muss. Das ist ja in einer Demokratie so, dass man das Amt nicht irgendwie auf Dauer hat, sondern man muss Verantwortung zeigen. Und Verantwortung heißt eben auch, dass man den Posten aufgibt. Da sind zwei Dinge passiert, die ich beide für äußerst kritikwürdig halte. Das sehe ich auch so, wie Frau Knobloch, also sowohl Documenta als auch Berlinale. Die Frage ist, inwieweit ist Frau Roth dafür verantwortlich. Sie hat sich ja gerade, was Berlinale in beiden Dingen auch erklärt. Also ich finde schon, dass das schiefgelaufen ist. Ich finde die Forderung, also wenn man das so fordert, muss sie jetzt ihres Amtes enthoben werden, würde ich sagen, nein. Aber das ist ein Thema, ich kann da auch Frau Knobloch verstehen, aus ihrer Position.
Klar, also Claudia Roth hat in der Tat keine besonders glückliche Rolle gespielt. Der guten Ordnung halber sei gesagt, also die Documenta 2022, als es um Ruan Gruppa und die antisemitischen Vorgänge, als es die Aufregung gab, sie hat ja die Documenta eingangs noch gar nicht verantwortet, als das Ganze kuratiert wurde. Sie wurde dann Kulturstaatsministerin zu dem Zeitpunkt, als natürlich das Ganze schon längst in Vorbereitung war. Aber sie war Kulturstaatsministerin, völlig klar. Was jetzt wiederum die Berlinale angeht, da hatte sie auch keine besonders glückliche Rolle gespielt. Bei der Abschlussfeier der Berlinale gab es die Statements, bei denen Israel Genozid und Apartheid unterstellt wurde. Da hat sie dann applaudiert. So.
Hat dann erklärt, sie hätte jemand anderem. Sie hätte nur dem einen applaudiert und nicht dem anderen.
Ja, da muss man vielleicht manchmal auch so ehrlich sein und sagen, ganz ehrlich, wir sitzen bei solchen Veranstaltungen, sind gedanklich eigentlich schon im Borchardt und dann klatschen wir einfach und hören gar nicht so richtig hin. Das wäre vermutlich die ehrlichere Antwort gewesen, aber so richtig lässig ist das natürlich auch nicht. Schwierige Kiste. Ich glaube, man muss jetzt einfach mal abwarten, wie sie so ihre Rolle so demnächst ausfüllt. Am Ende, ja, das klingt jetzt sehr frotzelig, hat aber einen wahren Kern. Ich meine, Claudia Roth geht ja beispielsweise auch gerne mal mit Igor Levit oder so essen, ja. Wenn er ihr gegenüber sitzt und sie guckt in seine enttäuschten Augen, dann wird sie auch schon denken, ja, da muss ich vielleicht in Zukunft mal was besser machen. Das ist wahrscheinlich unterm Strich, und das ist, wie gesagt, klingt frotzelig, ist aber dann doch irgendwie die Wahrheit. Das ist unterm Strich wahrscheinlich effektiver, als wenn es jetzt irgendwie eine Online-Petition gibt nach dem Motto, Claudia Roth, mach das mal richtig. Der direkte Kontakt, der macht's dann ja manchmal. Aber was wahr ist, ist, sie ist schon ganz schön angenockt in ihrer öffentlichen Rolle. Die hat sie bislang nicht besonders glücklich ausgekleidet. Und darauf nochmal rekurrierend gibt's ja auch noch die Meldung, dass Nancy Faeser ein klares Bekenntnis zu Israel will. Deswegen sollen Fragen zu Israel künftig in den Einbürgerungstest einfließen. Also das Wissen zum Holocaust, zum Existenzrecht Israels sowie zum jüdischen Leben in Deutschland werden dann abgefragt. Zitat: Aus dem deutschen Menschheitsverbrechen des Holocaust folgt unsere besondere Verantwortung für den Schutz von Jüdinnen und Juden und für den Schutz des Staates Israel. Das sagte sie ja, so jetzt laut Vorabmeldung. Was glaubst du, was das in Sachen Einbürgerung in Zukunft bringen wird?
Ich glaube ehrlich gesagt wenig. Ich kann den Grundgedanken total nachvollziehen und teile das auch, dass man sagt, wir wollen, wenn wir einbürgern, verlangen wir, dass die Leute zumindest nicht irgendwie das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Und man kann das natürlich versuchen, durch solche Fragen irgendwie einzufangen, aber die Wahrheit ist, das bekommt man nicht raus. Also wer ein bisschen Verstand hat, lernt das vorher, was er da antworten soll, antwortet das und denkt sich dann trotzdem das. Also man wird das nicht verhindern können, dass das so passiert. Und die Wahrheit ist, gerade wenn wir aus islamischen Ländern Einwanderung haben, ich hab selbst muslimische Wurzeln, ich habe selber viele Jahre in islamischen Ländern gelebt, da gibt es halt eine ganz bestimmte Haltung gegenüber Israel. Und das ist wirklich von der Türkei über Iran bis hin nach Pakistan, Bangladesch eine andere, als die wir sie hier haben. Und das wird wirklich schwierig. Also ich finde, man darf natürlich Israel kritisch sein. Und man kann auch viel kritischer sein, als wir als Deutsche es sind. Aber es darf eben, finde ich, das Existenzrecht nicht in Frage stellen. Es gibt so bestimmte Dinge, die gehen einfach nicht und die gehen gerade aus deutscher Position nicht. Und das einzufangen und das zu verhindern, wird schwierig. Ich glaube, das wird man mit so einem Fragebogen nicht lösen.
Nein, da bin ich offen gestanden auch ausgesprochen skeptisch. Es ist dann das, was eine deutsche Innenministerin in so einem Moment macht. Ne? Man hat dann so eine klare Haltung und man bringt so etwas dann zu Papier und sagt, das wird jetzt künftig abgefragt. Aber wie du es ja richtigerweise sagst, also irgendwo zwischen Abi-Klausur und Fahrschultest lernst du halt das, was du wissen musst und verlierst es in der Praxis dann auch gerne wieder, speziell wenn es dann halt einfach noch nicht mal deiner inneren Überzeugung entspricht. Aber da ist dann halt immer die Frage, ne, wie will man das wirklich auflösen? Kannst du das in der Schule klären? Musst du dann nicht eigentlich in die Elternhäuser und wie willst du es machen? Und dann bist du ja auch wieder bei dem Thema Personalmangel. Also willst du dann jetzt eine Sozialarbeiterin in jeden Haushalt schicken und dann regelmäßig abfragen, wie sieht es denn bei euch eigentlich mit dem Thema Israel aus? Also das ist ja immer wieder das alte Thema, was du in allen Belangen hast. Wie sieht es dann in der Praxis aus?
Ja, man kann das tatsächlich nur in der Schule auffangen, glaube ich. Und was ich festgestellt habe, auch so bei Freunden und Kindern von Freunden, Besuch, Ausflug ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein Besuch in einem Konzentrationslager, in einer historischen Stätte, Erinnerungsstätte, Gedenkstätte, das bringt wahnsinnig viel. Also das öffnet ganz vielen die Augen.
Dann bleiben wir mal in diesem Teilbereich, wo wir gerade dabei sind.
Das Kleingedruckte.
Verhetzende Beleidigungen DFB und Nationalspieler Rüdiger zeigen Ex-Bildchefredakteur Julian Reichelt an. Das meldet der Kölner Stadtanzeiger. Der Deutsche Fußballbund und Nationalspieler Antonio Rüdiger haben den Journalisten, nettes Kompliment, und ehemaligen Bildchefredakteur Julian Reichelt angezeigt. Eine Strafanzeige wegen Beleidigung bzw. Verleumdung, verhetzender Beleidigung und Volksverhetzung wurde am Montag bei der Staatsanwaltschaft Berlin gestellt. Reichelt wirft dem praktizierenden Muslim Rüdiger vor, in einem auf Instagram geposteten Beitrag zum Ramadan eine islamistische Geste zu zeigen. Neben der Strafanzeige Rüdigers in Berlin hat der DFB zusätzlich den Vorfall bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gemeldet. Also, um das mal klar aufzuzeigen, also am 11. März, da war Antonio Rüdiger auf dem geposteten Bild in einem weißen Gewand auf einem Gebetsteppich zu sehen. Den Zeigefinger der rechten Hand streckt er in Himmel, Richtung Himmel aus. Möge der Allmächtige unser Fasten und unsere Gebete annehmen, schrieb Rüdiger als Gruß zum Ramadan. Reichelt und sein rechtspopulistisches Portal News sehen darin eine islamistische Geste. Also man hat dann ihn gleich auch in den Kontext mit dem IS gesetzt. Das natürlich in den großen Lettern, die bei News, also diesem Portal des Milliardärs Gotthard, dann auch noch mal größer und noch mal aggressiver sind, als man es von seinem ehemaligen Laden der Bild kennt. Das ist ja sowieso mittlerweile, also News, das ist ja so ein bisschen so, wie soll man sagen, so die Wutbürger-Puppenkiste von Reichelt. Und der wurde jetzt angezeigt von Toni Rüdiger. Und die Frage ist, ist diese Anzeige berechtigt und was macht Reichelt da? Oder, wie der große Philosoph Markus Lanz sagen würde, hat er da womöglich einen Punkt?
Also, das ist alles wieder so ein Thema. Eigentlich ärgert es mich ja, dass wir wieder darüber sprechen müssen und dass News das so groß macht und sozusagen die Agenda setzt. Auf der anderen Seite, die Frage, die du ja auch gerade stellst, hat er da womöglich einen Punkt? Also Tatsache ist ja, dieser Fingerzeig ist ja nur das Zeichen, dass man sagt als Muslim, es gibt nur einen Gott. Ja, es gibt keinen Gott außer Allah und so, also Zeichen des Glaubensbekenntnisses. Auf der anderen Seite, dieses Zeichen wurde eigentlich in Vergangenheit, also soweit ich auch denken kann, auch in meiner ganzen Verwandtschaft und Bekanntschaft, so gut wie nie genutzt. Das ist, also beim Gebet, aber dass das so als Symbol nach außen genutzt wird, ist eigentlich nicht der Fall. Wer das eigentlich groß gemacht hat, das hat angefangen, Al-Qaida mit Bin Laden. Bin Laden hat es groß gemacht, dann hat Al-Qaida insgesamt, hat sich das verbreitet, wurde übernommen vom Islamischen Staat. Und im Grunde genommen ist das ein Zeichen, dass wir jetzt vor allen Dingen in Verbindung bringen mit Terroristen und Extremisten.
Da hat man es tatsächlich zuletzt immer gesehen, in der Medienöffentlichkeit. Da ist der Finger, also ganz klar, das stimmt schon, da ist der Finger ganz klar konnotiert mit islamistischen Verbrechen und Terrorgruppen. Man sieht es selten in einem anderen Kontext.
Genau, und da ist die Frage, ist das klug, wenn jemand wie Antonio Rüdiger, wenn der das jetzt also übernimmt, ist das klug? Und man kann natürlich sagen, ja, er will das sozusagen zurückbesetzen, er will das nicht denen überlassen und so vermute ich das eher. Anders kann ich mir das gar nicht oder mag ich mir das gar nicht erklären. Ja. Ich finde die Unterstellung, er sei islamistisch, das ist absurd irgendwie. Das kann ich mir und mag ich mir nicht vorstellen. Da müsste man sich genau anschauen, wie verhält er sich sonst, gibt es mehr und jetzt sucht man natürlich, wie hat er sich vorher in den sozialen Medien geäußert und so. Also das würde ich ihm trotz allem würde ich ihm das nicht unterstellen. Aber klug ist das meiner Meinung nach nicht.
Nein, also da stimme ich dir, genau, ich ringe da in gewisser Hinsicht, also wenn ich sage, ich ringe mit mir selbst, ist ein bisschen übertrieben, weil ich natürlich schon eine ganz klare Position zu Rüdiger, aber viel mehr noch zu Julian Reichelt habe. Das ist ja nun wirklich, das hat ja teilweise eh schon staatszersetzenden Charakter, was er da macht. Also es ist so ein bisschen so die Marionette dieses größenwahnsinnigen Milliardärs. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass dieser Finger, wir kennen es halt wirklich nur von Anis Amri und Co., also aus diesen Kontexten kennen wir es. Ich kenne es aus keinem anderen religiösen Kontext. Aber, und das ist natürlich ein dickes Aber, ich bin natürlich auch alles andere als ein Experte für den Islam. Ich weiß nicht, was friedlich feiernde, friedlich ihre religiösen Rituale zelebrierende Muslime sonst so mit diesem Finger machen. Deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass du es mir dann auch noch mal ein bisschen in den Kontext setzt.
Ne? Es gibt zum Beispiel ja auch Kritik, dass an diesem Spruch Allahu Akbar, ja, Gott ist groß oder Gott ist der Größte, kennen wir auch eigentlich immer nur aus dem Kontext von Terroristen, kurz bevor sie sich in die Luft sprengen oder irgendjemanden umbringen, schreien sie Allahu Akbar. Ja. Aber da ist es tatsächlich so, dieser Spruch ist unter Muslimen weit verbreitet. Ja, ich kenne das von vielen, dass sie einfach sagen, Gott ist, das murmelt man auch so vor sich hin, wenn man irgendwie um Unfall entgangen ist oder was auch immer. Das ist so ein Spruch. Das ist wirklich viel benutzt und deswegen ist das, glaube ich nicht, dass man da sagen kann, dass das nur, weil die Terroristen das auch nutzen. Aber trotzdem kommt es schlecht an, aber bei dem Fingerzeig ist es schon ein bisschen was anderes. Also ich finde es, wie gesagt, unklug, aber diese Unterstellung, er wäre jetzt ein Islamist und er würde einen IS-Gruß verwenden, das halte ich für albern.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Also zumindest für ihn. Truth Social Börsengang Trumps Medienfirma legt erfolgreiches Börsendebüt hin. Das meldet der Spiegel. Trotz der fragwürdigen Zukunftsaussichten seines Online-Netzwerks Truth Social debütierte die Medienfirma des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an der Wall Street mit Kursgewinnen von 37%. Die zu 49,95 Dollar platzierte Aktie von Trump Media stieg an ihrem ersten Handelstag auf rund 67 Dollar an. Die Muttergesellschaft von Trumps Online-Netzwerk kommt damit auf einen Börsenwert von 9,08 Milliarden Dollar. Das ist doch toll. Also der Spiegel schreibt auch noch, damit liegt der Kurs der Aktie weit über dem Wert, den Experten für angemessen halten. Das ist ja, fast ein bisschen wie bei dem Kandidaten Trump selbst, ne? Dass er auch ein bisschen höher gehandelt wird, als er eigentlich wert ist. Ja, ich meine, er kann die Kohle ja gut gebrauchen, ne? Irgendwie 450 Millionen stehen ja noch aus, die er zahlen muss an Schadensersatz. Immer wieder faszinierend, wie jemand dann doch in gewisser Hinsicht zumindest teilweise wieder auf die Füße fällt. Und dieses Netzwerk Truth Social, das haben wir hier im europäischen Kontext, kriegen wir da nicht allzu viel von mit. Aber wenn er so weitermacht, dann ist es auf jeden Fall mehr wert als Twitter, wo er ja zwischenzeitlich mal gesperrt wurde, also der Laden, den Elon Musk so erfolgreich in die Scheiße geritten hat. Sind es eigentlich Vorgänge so rund um Trump, die du mit großem Interesse beobachtest, oder sagst du, warte mal ab, vor November will ich von den beiden nichts hören?
Also ich verfolge das natürlich wie jeder politisch interessierte Mensch und ehrlich gesagt mit Schaudern und Interesse, aber auch mit Schaudern. Und vor allen Dingen, wenn ich daran erinnern darf, damals haben alle gesagt, der wird niemals Kandidat. Dann wurde der Kandidat und dann haben alle gesagt, der wird niemals Präsident, ja. Und da war der Präsident. Und ähnlich übrigens wie bei Brexit, wo auch immer alle dachten, das wird nicht kommen, und dann kam es. Und deswegen würde ich mich jetzt nicht trauen, irgendeine Vorhersage zu treffen. Ich befürchte, dass der vielleicht wieder, ich gehe lieber vom Schlimmsten aus, um dann positiv überrascht zu sein. Ich gehe davon aus, dass er vielleicht wieder Präsident wird. Was ich auch sehr spannend finde an diesem ganzen Ding ist, das beweist mal wieder, und ich bin wirklich kein Sozialist oder Kommunist, ich finde Marktwirtschaft an sich schon, glaube ich, die beste Möglichkeit, die soziale Marktwirtschaft. Aber das zeigt natürlich, dass man mit Geld sich Dinge kaufen kann, ja. Also da kommt so ein Typ, wird dann aus guten Gründen gesperrt, klar, bei Twitter und Facebook und so weiter. Und dann hat er so viel Geld, dass er sich da einfach irgendwie selber was kauft und baut. Ob das jetzt erfolgreich ist, ist eine andere Frage. Aber man sieht halt da an Trump wirklich wahnsinnig gut, mit Geld kann man sich da die Präsidentschaft schon, ja, ich will nicht sagen kaufen, aber man braucht schon dieses Geld, um überhaupt eine Chance zu haben.
Ja, ja, absolut. Also im US-Wahlkampf ist das sicherlich zwingend notwendig, dass du da ein entsprechendes finanzielles Backing hast. Ja, was Trump angeht, ich bin da ja auch immer so, es ist ja beides denkbar, ne? Es ist einerseits absolut vorstellbar, dass es ein absoluter Erdrutschsieg für Trump wird. Und der gläserne Biden ist dann halt einfach zu alt und dann sagt man, nee, wir wollen Trump. Es kann aber natürlich genauso gut auch sein, dass es für Trump eine Klatsche wird, eine totale Niederlage, weil wir uns natürlich immer auf diese Rallies konzentrieren. Also wir sehen ja Trump immer im Kontext der republikanischen Veranstaltung respektive der Fanveranstaltung bei Trump. Und da entsteht natürlich schnell der Eindruck, die Leute lieben den alle. Aber das sind natürlich nicht die Leute. Das ist dann wie so Internetblasen, wo wir mal sagen, so ist die Gesellschaft. Und es kann natürlich sehr gut sein, dass ein Gutteil der Wählerschaft dann doch irgendwann sagt, ja, irgendwie hat er was, aber es ist uns dann doch zu radikal, es ist uns zu laut, es ist uns auch zu asozial. Und dass sie, wenn es dann spitz auf Knopf kommt, dass sie dann doch sagen, nee, wir wollen jetzt auch irgendwann mal unsere Ruhe haben. Und das kann natürlich auch passieren, aber es ist eine Blackbox, man weiß es halt einfach nicht. Also es kann beides sein und beides hat seine Berechtigung, so zu spekulieren, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Am Ende werden wir uns alle überraschen lassen müssen. Also das ist, glaube ich, können nur abwarten und hoffen, dass es gut ausgeht. Vor allen Dingen, weil es ja auch wahnsinnige Folgen für uns hat. Also wenn Trump kommt und dann die Sachen wahr macht und Stichwort NATO und Sicherheitspolitik, da werden wir uns noch ganz schön umgucken, und zwar mehr als beim letzten Mal.
Es gibt ja sogar kluge Leute aus dem Journalismus, die sagen, dass es sogar, dass sogar Netanyahu darauf wartet, dass Trump bitte wiedergewählt werden möge, weil Netanyahu und Trump sich natürlich auch deutlich besser verstehen und Netanyahu dann wiederum von Trumps Seiten nochmal eine Art Unterstützung erhält, die ihn dann wiederum im Amt hält. Ich weiß nicht, ob du davon auch mal was gehört hast oder ob du mal darüber was gelesen hast, also dass die beiden ein gutes Verhältnis haben und ein deutlich besseres als Netanyahu und Biden, das ist ja bekannt, aber dass Netanyahu jetzt auch wirklich versucht, diesen Konflikt so lange irgendwie. Also ist ja klar, dass er weiß, natürlich solange, wie es diesen Nahostkonflikt gibt, solange bin ich hier auch als Präsident im Amt. Sobald sich das irgendwie gelegt hat, bin ich natürlich der Erste, der irgendwie zur Verantwortung gezogen wird. Dass selbst der so ähnlich, also naja, man darf die beiden nur wirklich nicht in einem Satz nennen. Aber es gibt ja auch andere Regierungschefs in anderen Ländern, die darauf warten, dass Trump bitte gewählt wird.
Ja, aber das ist gerade in Israel natürlich wirklich bitter. Gerade in der jetzigen Situation, wo ich auf jeden Fall sehe, dass Israel ein Verteidigungsrecht hat und das auch macht. Aber auf der anderen Seite sieht man natürlich auch die Situation in Gaza, auch im Westjordanland, und sieht, wie schlecht es den Menschen gibt. Und diese Frage der Verhältnismäßigkeit ist ja eine, die weltweit gestellt wird und die berechtigt ist. Und da kam jetzt von beiden Kritik. Und dass sich da jemand wie Netanyahu von einem Trump weniger Kritik erhofft, ist absehbar.
Das gibt's doch gar nicht.
Prinz Harry, sein Name fällt in Klage gegen Sean Combs. Mein Gott, der hört aber auch gar nicht mehr auf. Der Stern berichtet, die Ermittlungen gegen Rapper Sean Diddy Combs sind derzeit das Hauptthema in den US-amerikanischen Medien. Jetzt untersuchten Bundesbeamte seine Immobilien in Los Angeles und Miami wegen des Vorwurfs auf Menschenhandel. Doch plötzlich taucht auch der Name von Prinz Harry in dem Zusammenhang auf. Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, wird der jüngste Sohn von König Charles in der 30-Millionen-Dollar-Klage von Combs ehemaligen Produzenten erwähnt. Rodney Lil Rod Jones behauptet, dass er für den Rapper Sexpartys mit Prostituierten ausrichten musste und dabei selbst wiederholt unsittlich von ihm berührt wurde. Ja, also diese ganze Geschichte um P. Diddy, die geht jetzt natürlich hoch. Also mehrfache sexuelle Übergriffe auf seine Ex-Freundin, Vergewaltigung, sein ehemaliger Producer, genau hier Lil Rod Jones, will von ihm angefasst worden sein. Jetzt gibt es also Sex-Trafficking, Menschenhandel, Partys mit Prostituierten. Also das Ding geht jetzt richtig hoch und natürlich ist auch Prinz Harry dabei, wo du denkst, ja klar, der darf natürlich nicht fehlen, ist doch irgendwie auch komplett irre. Also da gehen Harry und Meghan in die USA, um sich da eine neue Karriere aufzubauen, als so ein bisschen so quasi der royale Import irgendwo in Hollywood, und so wie ich das mutmaße, ja, dann sind sie natürlich auch mal happy, dann gehen wir auf so Hollywood-Partys, dann sind wir mal hier, dann sind wir mal da, dann bist du halt eben auch bei P. Diddy, der vorher halt einfach der coole Producer war. Und ein paar Monate später heißt es, herzlichen Glückwunsch, Sie waren auf diesen Sexpartys von dem Typen, der jetzt angeklagt wird. Also wie beschissen kann etwas laufen? Und wie sehr lacht jetzt eigentlich Prinz Andrew irgendwo in England und sagt, na Hauptsache, ich stehe nicht mit auf der Liste. Hätte ja gut sein können.
Ja, wobei das Königshaus hat ja im Moment, also das ist ja wirklich auch ein furchtbares Jahr für das britische Königshaus. Also insofern ist das nur noch das i-Tüpfelchen, was da jetzt dazu kommt. Wobei offiziell ist er ja gar nicht mehr, glaube ich, Mitglied des Königshauses, oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Man hat bei denen immer das Gefühl, sie wollten eigentlich nicht mehr Mitglied sein, bis sie gemerkt haben, dass ohne royale Titel sie für Hollywood auch langsam ein bisschen langweilig werden. Deswegen, sagen wir mal, royalieren sie sich so langsam wieder so ein bisschen zurück ins Game. Also ich glaube, ewig werden sie nicht einfach nur Privatpersonen bleiben, schätze ich mal. Aber Harry ist jetzt offensichtlich gerade sehr Privatperson, so wie die Dinge gerade liegen. Muss das denn alles sein? Naja, wir bleiben. Aber noch mal ganz kurz zu dem Thema P. Diddy. Also ich weiß nicht, wie tief du so im Rap- und Pop-Game bist, aber es ist ja schon augenscheinlich, dass ein paar dieser Größen, siehe Kanye West, siehe R. Kelly, jetzt P. Diddy, also sagen wir mal, der Connex zwischen musikalischer Flamboyanz und einem, also sagen wir mal vorsichtig, dubiosen bis justiziablen Lebenswandel, also den kann man schon mal herstellen, dann und wann.
Also das scheint wie soll ich sagen, Zusammenhänge vielleicht zu geben, aber wie sagtest du vorhin so schön beim Golfen, man muss die Bälle nehmen, wo sie liegen, bei den Nachrichten. Also auch das Rap ist wie Fußball ähnlich ein Thema, mit dem ich jetzt nicht so wahnsinnig vertraut bin. Also ich bin da eher bei Igor Levit und Claudia Roth und spielt Klavier, aber ja, ich glaube, Rap ist ja wirklich ein Riesending und ein großes Feld. Man täte natürlich dieser ganzen Richtung Unrecht, wenn man das jetzt so. Aber es fällt auf, ja
klar. Nee, also das stimmt natürlich, klar. Da hast du natürlich komplett recht. Das ist richtig. Aber es wird natürlich, also ne, es geht ja dann oft immer damit, der Gedanke einher, man kann jetzt die Musik von diesen Leuten nicht mehr spielen. Also bei Michael Jackson, der nun auch ein durchaus problematisches Privatleben hatte, da ist es dann einfach so, dass man sagt, naja, also einerseits die Pädophilie, aber andererseits, das ist halt eben auch der Typ von Billie Jean. Also da war das Werk dann größer als die moralische Verdammung. Ob das für P. Diddy oder von mir aus auch R. Kelly gilt, das steht noch auf dem Prüfstand. Aber diese moralische Frage muss sich der Rezipient, die Rezipientin natürlich immer wieder stellen. Also wir geraten immer wieder an diesen Punkt, dass man sagt, kann ich jetzt noch I'll Be Missing You hören oder kriege ich da jetzt so schlechte Gefühle, dass ich sage, lieber Radiosender, bitte verzichtet darauf.
Klar, die ewige Frage, kann man Werk und Künstler trennen, und Ja, also ich glaube, das muss letztlich, also klar, zunächst einmal ist es der Radiosender oder sind das die Medienkanäle, die darüber entscheiden, ob sie es überhaupt spielen und ob es verfügbar ist.
Ja, klar.
Aber auch als Konsument muss man sich das ja überlegen. Also ich persönlich mag ja die Musik von Michael Jackson, weil auch das wieder Erinnerung an Kindheit ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, so ein Beigeschmack ist da schon.
Absolut. Ich glaube, am Ende ist einfach nur Claudia Roth froh, dass das nicht in ihren Verantwortungsbereich fällt. Und damit haben wir doch in gewisser Hinsicht noch eine Gewinnerin des Tages. Und jetzt bleiben wir noch mal ganz kurz hier.
Woanders ist es auch beschissen.
Australien, Smartphone an der Autobatterie, Camper lösen Buschbrand aus. Das berichtet der Stern. Eine Unachtsamkeit löst in Westaustralien einen heftigen Buschbrand aus. Auch Wohnhäuser fallen den Flammen zum Opfer. Ja, also das war südlich der australischen Metropole Perth. Da sind mindestens 3 Wohnhäuser und 5 kleinere Gebäude den Flammen zum Opfer gefallen. Das Feuer, das seit Samstag zwischen den Orten Waroona und Pinjarra an der Westküste wütet, habe bereits mehr als 3000 Hektar Land verbrannt, berichtet der australische Sender ABC. Und es war so, dass wohl eine Gruppe Camper gesagt hat, naja, pass mal auf, unser Smartphone ist leer. Da machen wir doch das einzig Richtige. Wir laden das auf an der Autobatterie. Und dann gab es Funkenflug. Ja, und dann waren plötzlich mehr als 200 Einsätze tagelang im Einsatz. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja bombig gelaufen, oder?
Absolut furchtbar. Aber der Punkt ist, also meine Frau ist gerade jetzt vor ein paar Tagen aus Perth zurückgekommen und erzählt, es ist da unglaublich warm für diese Jahreszeit.
Ja.
Und dann ist das natürlich wieder, sind wir bei dem ewigen Thema, was vielleicht manchen aus dem Ohr raushängen mag. Aber es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Mhm. Klimawandel, das ist natürlich, das trägt dazu bei. Ja, also ich meine, klar, das ist
total
deppert, das da eine Autobatterie zu machen und Funkenflug. Aber das wäre natürlich nicht passiert, wenn es nicht so heiß und trocken ohnehin schon wäre.
Absolut. Da kann man vielleicht sagen, also da kommen im Grunde genommen so 2 Varianten von Dummheit und Ignoranz zusammen. Das eine ist so die beständige, die dauerhafte, die Ignoranzbasis einer gesamten Gesellschaft, die Gegebenheiten, die klimatischen erst möglich macht. Und dann die kurzfristige Ignoranz und Dummheit von Leuten, die sagen, ja, so ein Smartphone, das lade ich mal an der Autobatterie auf. Und dann hast du wieder ein paar brennende Koalas und dann ist die Stimmung natürlich gleich wieder am Boden. Ne? Das ist halt einfach so. Also du hast es völlig richtig gesagt. Pass mal auf. Also nein, ich verspreche dir an dieser, ich mach's jetzt auch nochmal wie Markus Lanz, der das eigentlich immer dann macht, wenn in so einer Lanz-Runde so 4 Leute sitzen und dann unterhält man sich irgendwie, sagen wir mal so 64 Minuten über den Zustand der SPD und warum Saskia Esken zurücktreten muss. Und ganz rechts sitzt dann irgendwie, keine Ahnung, so Phil Collins oder Sting. Und Markus Lanz sagt dann zu Sting, der so 2 Minuten am Ende der Sendung noch was sagen wollte, sagt, Sie müssen mir unbedingt versprechen, wiederzukommen. Und so mache ich es jetzt mit dir auch, Hasnain. Ich verspreche dir, in der nächsten Sendung ist die Nachrichtenlage so, dass wir, weiß ich nicht, worüber hättest du gerne eigentlich, was hast du vermisst? Das kannst du sagen, dann mache ich mir mal so eine Notiz.
Also grundsätzlich, das ist ja die Kunst, man lernt ja als Journalist über alles reden zu können. Nein, aber wenn du mich fragst, was mich interessiert natürlich Außen- und Sicherheitspolitik, Migrationspolitik und über Füllfederhaltern rede ich sehr gerne. Ich bin ja ein Sammler von Füllfederhaltern.
Oh, sehr gut.
Und aber das hat mit Nachrichtenlage. Wobei, da hätten wir reden können, zum Beispiel die Firma Lamy in Deutschland ist ja an die Chinesen, nein, an die Japaner verkauft, an die Japaner.
Ach, guck, siehst du, da.
Aber das ist nicht aktuell, das ist jetzt vor 3 Tagen, 4 Tagen, glaube ich, bekannt geworden. Also insofern.
Oh ja, gut, aber nach dem Thema Nike, Adidas und DFB, das wäre doch auch irgendwie mal spannend gewesen.
Stimmt,
ne? Ja. Ich will dir nur nicht die Laune verderben, denn dann bist du ja der zweite prominente deutsche Füllfederhalter-Sammler nach Mario Barth. Ich weiß nicht, wie gut du mit dieser Information weiterleben kannst. Ja. Sammelt
Füllfederhalter. Wusste ich nicht, aber ich wusste, dass Jörg Haider Füllfederhaltern sammelte. Und da bin ich dann schon leid geprüft. Also insofern kann ich mit Mario
schließlich der Kreis.
Ja, kann ich mit Mario Barth gut leben. Das ist okay.
Ja, das stimmt allerdings. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Hasnain, ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder da gewesen bist. Beim nächsten Mal reden wir über Außen- und Sicherheitspolitik. Da ist ja nun schließlich jemand, der bei der Bundeswehr gewesen. Bei der Marine, falsch, bei der Marine warst du, richtig?
Ist schon Teil, also
so, da muss man
ist
korrekt
schon Teil der Bundeswehr, aber klar. Der Beste.
Also heute waren wir wirklich sowas von Hardcore, nicht außen- und sicherheitspolitisch, aber solche Tage gibt es auch. Da musst du einfach, da müssen wir einfach alle gemeinsam durch. Aber das machen wir dann das nächste Mal wieder. Ich danke dir. Schön, dass du da
gewesen bist. Dank.
Es macht immer Spaß, mit dir zu reden. Mach's gut. Bis dann.
Alles Gute.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.